Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist ja so, dass wir Menschen in unserem Leben immer wieder ganz viele Entscheidungen treffen müssen. Immer wieder heißt es entweder oder. Wahrscheinlich hast du heute Morgen auch einige dieser Entscheidungen getroffen. Weiß oder blau, Hemd oder Pullover, Margarine oder Butter, Bibel mitnehmen oder nicht, hier oder da parken. Immer wieder gibt es ein Entweder-Oder. Ja, bei mir ein weißes Hemd, beim Frühstück Margarine gegessen, irgendwo geparkt, wo die erste freie Möglichkeit war, und meine Bibel habe ich hier. Das sind alles winzige Entscheidungen, die wir in unserem Leben zu treffen haben. Das geht eher so automatisch, manches ist Routine, und doch gibt es einige Entscheidungen, die größer sind, die wichtiger sind. Mieten oder bauen, kaufen oder leasen, heiraten oder nicht, Kinder oder nicht. Das sind große Entscheidungen, aber es gibt eine Entscheidung, die überlebensnotwendig ist, die so wichtig ist, dass man sie in seinem Leben treffen muss, um zu überleben. Und da geht es um die Frage nach Shakespeare, sein oder nicht sein, bei Gott sein oder nicht bei Gott sein. Um diese Frage geht es. Entweder bei Gott oder nicht bei Gott. Und ich hoffe für dich, dass du diese Frage beantwortet hast mit ja, ich möchte bei Gott sein. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann rufe ich dich heute Morgen auch mit dieser Predigt dazu auf, darüber nachzudenken, was die Konsequenzen sind, und darüber nachzudenken, was es bedeutet, bei Gott zu sein oder eben nicht bei Gott zu sein. Und wenn du bereits gerettet bist, wiedergeboren bist, ein Kind Gottes bist, dann wirst du für immer bei Gott sein, für alle Ewigkeit. Und dann hast du diese Grundsatzentscheidung quasi schon getroffen, dass du gesagt hast, ich vertraue dir, Jesus. Ich sage, Jesus, du sollst mein Herr sein. Vergib mir meine Sünden, du sollst in meinem Leben sein. Das ist diese Grundsatzentscheidung. Und darüber haben wir beim letzten Mal gehört in der Apostelgeschichte, Leben im Dienst für den Herrn, Leben für Jesus. Und was bedeutet es, Jesus zu dienen? Und diese Grundsatzentscheidung, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt meinen ersten Thessalonicher Brief auf. Die finden wir da auch. Die wird da den Christen in Thessaloniki geschrieben von Paulus, wie das bei ihnen war. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, das ist diese Grundsatzentscheidung, die sie getroffen haben. Wir wollen nicht mehr den Götzen dienen, wir wollen Gott dienen. Und so ist man dann ein Nachfolger Jesu geworden, man folgt Jesus nach, man hat diese Grundsatzentscheidung getroffen, und es ist dann immer wieder so, dass man teilweise in alte Muster verfällt, zurückblickt, falsche Prioritäten setzt, das Herz auf vergängliche Dinge ausrichtet. Und genau darum soll es heute gehen. Auch um die Frage Götzen oder Gott. Wem dienst du? Einmal natürlich um die grundsätzliche Frage, die, ich weiß, dass viele hier in ihrem Leben schon getroffen haben, ich möchte Gott dienen. Aber dann auch nochmal zu hinterfragen, ja, wo steht Gott wirklich in meinem Leben? Ist vielleicht was anderes quasi zu meinem Götzen geworden? Steht was anderes an erster Stelle in meinem Leben, oder ist es immer noch Jesus? Deswegen soll das heute als Ermutigung dienen, darüber nachzudenken und sich ganz an Jesus zu klammern. Wir werden heute auch gerade schon einiges gesungen über Gottes Eigenschaften, Gottes Liebe, Treue, Güte, Hilfe und so weiter. So wunderbar. Wir werden heute auch drei Eigenschaften nur von Gott studieren, damit wir den Blick nochmal auf ihn bekommen. Und wir lesen einfach zunächst den Text aus Apostelgeschichte 7, Verse 39 bis 45. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten den dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten: Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke für die Zeit, die wir uns nehmen dürfen, um dein Wort zu studieren, und danke dafür, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass du selbst redest, dass du selbst an unseren Herzen arbeitest und dass du lebendig bist. Danke dafür, dass wir das wissen dürfen, und hilft uns wirklich zu verstehen. Amen. Einen Text habe ich unter dieses Thema gestellt: Götzen oder Gott, wem dienst du? Das ist diese alles entscheidende Frage, und darum auch der erste Punkt, klingt ein bisschen komisch. Götzen, sie sind nicht, was Menschen glauben, wie sie sind. Ja? Israel hat ja ein bestimmtes Bild davon oder eine bestimmte Vorstellung, was diese Götzen sein sollen, was sie geglaubt hatten. Aber die Bibel macht sehr deutlich, das auf jeden Fall sind keine Götzen, das können die nicht. Tote Materie. Und dann werden wir uns mit dem lebendigen Gott beschäftigen. Wir werden drei seiner Eigenschaften studieren, sehen hier ein Stück von seinem Zorn, in seiner Heiligkeit und seine Liebe studieren, und erinnern uns ja daran, wir befinden uns hier ja mitten in der Rede des Stephanus. Wir hatten die ja einmal schon ganz betrachtet und gehen jetzt Stück für Stück vor und dann auch ein bisschen in die Tiefe, noch ins Alte Testament. Und Stephanus wurde ja angeklagt über verschiedene Dinge, dass er das Gesetz lästert, dass er Mose lästert, dass er Gott lästert und auch, Kapitel 6, Vers 13, dass er Worte gegen die heilige Stätte redet, also gegen den Tempel. Und da finden wir heute schon im Vers 44 dann, da steigt er dann ein quasi und sagt: Hey, Stiftshütte. Ja, diese, was im Vers 44 steht, das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, die Stiftshütte war ja Vorgänger des Tempels. Und da sagt er: Ja, so stehe ich dazu. Ich glaube, dass es so war. Wir sind doch alle die dieselben Väter haben. Und so geht er darauf ein und denkt völlig biblisch in dieser Hinsicht. Und gleichzeitig geht er in seiner Rede hier nun in die Offensive, so richtig deutlich, und redet von dieser Halsstarrigkeit Israels, von dieser Ablehnung Gottes, von diesem nicht nachfolgen wollen Israels. Ja, womit er dann nochmal die Menschen konfrontiert, die vor ihm stehen. Ja, Vers 50 redet er dann von der Halsstarrigkeit derjenigen, der geistlichen Elite, die vor ihm steht. Und so geht er hier richtig offensiv und sagt: Die damals, genau wie ihr heute. Die damals haben Gott verworfen, ihr heute habt Jesus, den Gerechten, verworfen. Und da befinden wir uns gerade, und entweder oder, Gott oder Götzen, Jesus oder nicht Jesus. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld, dem Besitz. Darum geht es hier. Aber das macht auch diese Entweder-Oder-Sache deutlich. Entweder Gott oder nicht Gott. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Da gibt es keine Grauzone. Entweder hängen wir uns an Gott oder nicht. Israel wollte ja grundsätzlich mit Gott leben. Israel macht aber auch deutlich, wie schnell man falsche Entscheidungen treffen kann. Wie schnell das in einem sich ganz anders rumdrehen kann. Ja, durch diese Nichtbereitschaft, gehorsam zu sein, durch ihre Herzenseinstellung, die sich um 180 Grad gedreht hat, nicht mehr mit Gott nach vorne, sondern ohne Gott nach hinten, nach Ägypten zurück. Und das führt zu Taten, die wir gleich noch anschauen wollen. Und auf der anderen Seite steht dieser treue Gott. Der Gott, der sich zwar von ihnen abwendet in seinem Zorn, der damit deutlich macht, wie er darüber denkt und wie er fühlt, aber der sein Volk doch nicht einfach so komplett loslässt. Wir haben gelesen, er hat sie dann in das verheißene Land geführt. Er hat dafür gesorgt, dass die Feinde vertrieben wurden. Das ist Gott. Und so ist die ganze Geschichte Israels auch für uns hilfreich, sie zu studieren. Ja, Römer 15, Vers 4 sagt, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Ja, die Schriften ermuntern uns, dass wir Hoffnung haben und sie sollen uns belehren, dass wir nicht auf diesen Wegen laufen, dass wir eben nicht denselben Fehler machen wie Israel damals. Darum geht es heute und wir steigen ein mit Vers 39. Unsere Väter wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück. Und das ist der erste Punkt. Götzen, sie sind nicht, was Menschen glauben, wie sie sind. Ja, viermal finden wir diesen Abschnitt, unsere Väter, unsere Väter. Das macht deutlich, wie sehr Stephanus sich selbst mit diesem Volk identifiziert. Wie er sagt, wir glauben doch alle dasselbe. Aber bei Jesus, da trennen wir uns. Und dieser Vers zeigt, dass bevor der Götzendienst überhaupt da ist, dass da im Inneren einiges geschieht. Bevor überhaupt die Taten kommen, ist das Innere erstmal das, was entscheidend ist. Ja, einmal diese Haltung, diese Herzenshaltung. Und deswegen 1a habe ich genannt, Israels massiver Ungehorsam. Ja, sie wollten nicht mehr Gott gehorsam sein. Steht hier. Sie wollten sich ihm nicht mehr unterordnen. Sie wollten ihm nicht mehr nachfolgen. Sie wollten sich gegen ihn auflehnen. Das haben sie dann auch damit gemacht. Haben ihn weggestoßen. Ihn selbst, seine Gebote, seine Liebe, seinen Willen. Und dieser Ungehorsam, diese bewusste Entscheidung ist die eine Sache. Die andere Sache ist diese zweite Sache. 1b, Israels verkehrte Herzensausrichtung. Ja, die wir auch in diesem Vers finden. Wir finden beides hier zusammengepaart und das Volk richtet sein Herz völlig paradoxerweise nach hinten aus, auf das hinten liegende, auf das irdische. Sie sehnten sich nach Ägypten zurück. Mehrfach lesen wir das, dass sie sich nach Ägypten zurücksehnten. Ägypten, wo es ihnen vermeintlich besser ging, wie sie immer wieder sagten. Aber Ägypten auch, wie wir gelesen haben, wo sie zu Gott riefen, wo sie geseufzt haben, wo sie geklagt haben über die Sklaverei, in der sie steckten. Irgendwie völlig paradox, oder? Da werden sie aus der Sklaverei befreit mit Wundern und Zeichen, mit ganz großem Einsatz Gottes. Und dann wollen sie dahin wieder zurück. Sie blickten nicht mehr auf Gott und seine großen Taten. Und das sind diese beiden Sachen, dieser Ungehorsam, wir wollen nicht mehr, und diese Herzenseinstellung, nach hinten blickend. Entschuldigung, danke. Genau. Und an diesen beiden Punkten wollen wir kurz mal stehen bleiben, dass wir uns selber mal fragen, sind wir nicht manchmal auch so, dass wir Gott missachten, wahrscheinlich eher unbewusst, aber dass wir ihm nicht gehorsam sind, dass wir unser Herz auch auf andere Dinge ausrichten? Ich habe einfach mal vier Bereiche rausgesucht, die die Bibel uns nennt. Ja, wenn wir die Bibel haben und Jesus unser Herr ist, dann glauben wir daran, was darin steht und wollen eigentlich auch danach leben. Die Frage ist, wollen wir dem gehorsam sein? Ich habe vier Bereiche einfach mal rausgesucht aus unserem Leben. Das erste ist die Gemeinde. Die Bibel sagt in Philipper 2, 3 bis 4, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wissen wir, haben wir schon mal gelesen. Aber wollen wir dem Wort Gottes Folge leisten und das wirklich in die Tat umsetzen? Hebräer 10, 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Das sagt die Bibel. Wollen wir dem gehorsam sein? Dass wir nicht einfach einen Zweck draus machen oder gar nicht kommen, sondern kommen, um uns aufeinander Acht zu haben und zur Liebe anreizen, zu guten Werken anreizen. Deine zweite Sache, dein Nächster. Von der Bibel her, ich denke, das haben wir alle schon mal gehört, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gehorsam. Wollen wir uns dem unterordnen? Wollen wir uns wirklich daran begeben und das tun? Oder die Familie. Die Bibel beschreibt das in allen möglichen Ausrichtungen. Mann, Frau, Kinder, Eltern. Ja, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Epheser 5, Vers 25. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Epheser 5, 24. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Zieht ihr die Kinder auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Das sagt uns die Bibel, das sagt uns Gott selbst. Wollen wir dem gehorsam sein? Ihr Sklaven, gehorcht euren Herren. Das ist der vierte Teil, die Arbeit. Also ihrjenigen, ihr Arbeitnehmer, tut das, was euer Chef euch sagt. Kolosser 3, 22. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist. Ja, wir können das jetzt nicht in aller Tiefe hier auslegen, aber wir haben auch schon darüber gesprochen im Kolosserbrief, aber was sagt die Bibel? Die Frage ist, wollen wir dem gehorsam sein? Wollen wir alles daran setzen, das umzusetzen? Unser Herr hat uns das Wort gegeben, wir haben die ganze Bibel. Wollen wir dem gehorsam sein, ihm vertrauen, auch wenn wir uns an manchen Stellen vielleicht fragen, das ist ganz schön heftig, das ist anstrengend, das ist schwierig. Und doch ist es Gott, der uns das gegeben hat, weil es gut ist, weil er weiß, was gut ist. Er zwingt uns nicht, das zu tun. Aber er sagt, hier habt ihr das. Das ist gut. So sollt ihr leben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du ja irgendwann mal gesagt, ja, Jesus, du sollst mein Herr sein. Umkehren vom alten Weg auf dem Weg mit Jesus. Glaubensgehorsam, so hatten wir das in Apostelgeschichte auch schon gelesen, zum Glaubensgehorsam befreit. Im Glauben dem lebendigen Gott vertrauen und ihm gehorsam sein. Und die zweite Sache ist die der Herzensfrage. Ja, wenn du wiedergeboren bist, wenn du gläubig bist, dann hast du diese Herzensfrage ja grundsätzlich beantwortet. In deinem Herzen hast du Jesus Christus aufgenommen. Doch wie bei Israel ist es ja auch immer wieder so, dass wir unser Herz auf andere Dinge ausrichten. Dass wir Zeit, Geld und Kraft in Dinge rein investieren, übermäßig rein investieren. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, sagt uns Jesus. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Du weißt es ganz gewiss am besten. Wo du viel zu viel rein investierst, wo du dein Herz auf etwas hier auf dieser Erde ausrichtest. Vielleicht ist es auch dein altes Leben vor der Bekehrung, wo du denkst, boah, das war doch alles viel leichter oder viel toller. Da hatte ich Freiheit. Hatte ich wirklich Freiheit? Die Bibel sagt, da warst du Sklave, Sklave der Sünde. Da kannst du nicht von echtem Leben sprechen, sondern echtes Leben kommt dann, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst. Dann gibt er dir Leben im Überfluss für alle Ewigkeit. Und deswegen rufe ich dich auf, denke nicht so kurzsichtig. Schau nicht auf das, was hier liegt, so wie Israel wieder zurückgeblickt hat, auf das, was hier auf der Erde ist, sondern nach vorne, auf das verheißene Land, auf die ewige Stadt. Ja, vorgestern habe ich mit meinem Freund Sven gesprochen über Goethe und sein Lebenswerk Faust. Da sind wir irgendwie kurz drauf gekommen, als wir über Seele verkaufen und so gesprochen haben. Da hat der Faust ja auch seine Seele verkauft. Und da ist mir jetzt im Vorbereiten eingefallen, Matthäus 16, Vers 26, spricht Jesus ja auch was davon. Er sagt, denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele dafür einbüßt? Ja, wenn er quasi seine ganze Seele an die Welt verkauft, wenn er alles dafür hergibt, für alles in der Welt, dass, wenn ihm die ganze Welt gehören würde, was nützt es ihm dann für die Ewigkeit? Nichts. Gar nichts. Und was diese kurze Zeit ist hier auf der Erde verglichen mit der Ewigkeit, das ist ein Hauch, ist nichts. Und deswegen denke nicht so kurzsichtig, bereite dich vor für die Ewigkeit. Blicke auf das, was kommen wird und bereite auch andere darauf vor. Weise andere darauf hin, worum es geht. Die Ewigkeit ist etwas, was wir uns als endlich denkende Menschen gar nicht vorstellen können. Ja, ich habe einfach mal ein Beispiel mitgebracht, was natürlich auch hinkt. Da ist ein Vogel, wir müssen das vorstellen, der fliegt jedes Jahr zum höchsten Berg dieser Welt, das ist ja der Mount Everest, 8000 irgendwas Meter hoch. Und dieser Vogel, der macht es wie alle Vögel, der wetzt sich seinen Schnabel. Ja, die wetzen sich den Schnabel, dass er wieder ein bisschen abgeht, dieses Horn oder was auch immer das ist. Und immer fallen ganz kleine Partikel von diesem Mount Everest runter. Und das macht er Jahr für Jahr. Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmilliarden. Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Kann man wahrscheinlich irgendwie errechnen, aber er kommt immer wieder und wetzt und wetzt und wetzt. Und irgendwann ist der Mount Everest nur noch Staub. Und dann, so lange, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Natürlich hinkt dieses Beispiel, weil die Ewigkeit hat keine Sekunde. Sie kennt keine Sekunde. Aber wenn wir uns diesen langen Zeitraum vorstellen, dann ist nur ein winziger Moment dessen vergangen, was Ewigkeit bedeutet. Darum, sei auf die Ewigkeit vorbereitet. Blicke nach vorne. Und so haben wir gesehen, Israels massiver Ungehorsam und Israels verkehrte Herzensausrichtung. Und die führt dann zu den Versen 40 und 41. Und sie sagten dann zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, wie ihm geschehen ist. Und sie machten in jenen Tagen ein Kalb, brachten im Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Und das sind Israels falsche Taten. Ja, hier finden wir dann in den Versen eben den Bezug immer wieder zu Göttern. Götter, Götzenbild, ergötzen, dienen, also Gottesdienst betreiben, Bilder. Immer wieder wird diese Thematik hier aufgegriffen und Stephanus spricht so deutlich von diesen falschen Dingen. Er sagt, wie fatal diese Entscheidungen waren, die Israel da getroffen hat. Ja, aus ihrem Ungehorsam Gott gegenüber raus, aus ihrem falsch gekehrten Herzen, nun noch dazu, dass sie nicht wussten, was mit Mose war, also Ungewissheit, Angst, Unvertrauen, sagten sie dann, hey, mach uns Götter. Herr Mose war lange auf dem Berg, 40 Tage lesen wir, und wir können dann mal lesen, was während Mose oben war, was unten sich abgespielt hat. Und das finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 32. Das ist jetzt hier quasi unsere Berg- und Talfahrt. Wir sehen, wie Mose oben auf dem Berg ist mit Gott, wie er mit Gott redet und wie unten im Tal das Volk einen völligen Einbruch erleidet. Wir lesen einfach mal die ersten 6 Verse. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an den Ohren hingen, und brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Das ist die Situation, wie sie tief unten im Tal stattfindet. Ungehorsam, verkehrte Herzensausrichtung. Und dann folgt eben dieser Plan, den sie in die Tat umsetzen. Und Aaron, der hat sich nicht gerade hier mit Ruhm bekleckert. Ja, wir lesen hier zunächst, dass er gefragt wurde oder ihm das gesagt wurde. Er ließ sich da überreden, hat dann selbst die Initiative ergriffen, hat selber gesagt, dann gib mal alles her, und hat selber dieses Götzenbild gemacht. Und Dann lesen wir noch in 22 im Vers 2. Mose 32, 22 und 23, dass er quasi die Schuld auf das böse Volk gelenkt hat. Ja, er sagt dort, ja, sie haben zu mir das gesagt und du weißt ja selbst, dass sie böse sind. Ja, du kennst es ja, das Volk, dass es böse ist. Natürlich ist das so. Aber er war ja mittendrin. Und die letzte Sache, Vers 24. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es ab und gaben es mir. Und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. So, als ob man das ins Feuer wirft und dann kommt so ein Kalb daraus. Ja, so klingt das ja hier ungefähr. Also, echt übel, was hier geschehen ist. Und dennoch können wir das als Ermutigung mitnehmen. Aaron wurde von Gott dann später noch gebraucht für den Dienst in der Stiftshütte. Dass Gott vergibt. Dass Gott sagt, ja, ich brauche dich auch. Gut, diese Götter also hier im Zusammenhang, dieses goldene Kalb, sollten diesen lebendigen Gott ersetzen. Ja? Tote Materie sollte sie befreit haben aus Ägypten, haben wir gelesen, Vers 4, und sie sollen vor ihm herziehen. Vor uns herziehen sollte. Wie absurd das klingt, ja? Dieser lebendige Gott, der lebendig ist, der das auch wirklich tun kann, gegenüber dieser toten Materie, der sie durch Zeichen und Wunder rausgeführt hat, wie soll das tote Materie tun? Das sollten tote Götter machen. Und so haben sie dieses, man kann es ansatzweise hier sehen, dieses goldene Kalb gemacht. Völliger Einbruch, geistlich gesehen, für Israel. Und parallel lesen wir, wie Gott dann zu Mose spricht auf dem Berg. Das kann man dann ab Vers 7 alles lesen. Und Vers 7 ist direkt so ein Satz, da schluckt man, wenn man den liest. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aufgeschlagen habt. Ich lese nochmal vor, Vers 7 dann in 2. Mose 32. Da sprach der Herr zu Mose, geh steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Er sagt nicht, es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Dein Volk hat schändlich gehandelt. Und dann geht es weiter, sie sprechen hier und Mose tritt für das Volk ein, weil Gott wirklich zornig ist. Und dann im Vers 11 sehen wir, dass Mose noch die richtige Sicht hatte. Wozu, Herr, brennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und mit starker Hand aus Ägypten rausgeführt hast. Du warst es. Er hat diese richtige Sicht. Er weiß, dass Gott es war. Das Volk im Tal hingegen hat diese Sicht längst verloren. Und wie schreibt uns die Apostelgeschichte, sie ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Sie tanzten darum. Sie huldigten es. Was sie geschaffen haben, stellten sie in den Mittelpunkt. Sie schrieben ihm die Herausführung aus Ägypten zu. Grauenvoll, wie wir das hier lesen. Und wir sehen, jede Tat entspringt dem Herzen. Prediger 8, Vers 11 sagt uns das. Das Herz der Menschenkinder ist erfüllt, Böses zu tun. Böses zu tun. Davon ist es erfüllt. Ja, die Bibel nimmt da kein Blatt vom Mund. Die sagt deutlich, wie es in uns drin aussieht. Und wenn wir denken, wir sind gute Menschen und hätten den Himmel verdient oder sind ja gar nicht so schlecht, kann man mal Römer 3 lesen. Da muss man dann öfters schlucken, weil nichts Gutes am Menschen gelassen wird. Das ist die Diagnose, die wir bekommen. Wir sind schuldig vor Gott, vor unserem Schöpfer. Der muss es ja am besten wissen. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass wir zu bösen Taten folgen. Sondern, schlagen wir mal Sprüche 4, Vers 23 auf. Ein so wichtiger Vers, finde ich, wenn es um das Herz geht. Sprüche 4, Vers 23. Wir hatten heute Sprüche 4, Vers 19, glaube ich, schon im Vorprogramm gehört. Geburtstagsvers jetzt. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Ja, wir beschützen viel, schließen ab, verstecken Dinge, packen das irgendwie gut ein, dass es nicht zerbricht. Aber wie sehr kümmern wir uns um unser Herz? Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Ja, lass es nicht voll von Bitterkeit, Zorn, Wut, Sorge, Trauer und so weiter werden. Diese Gefühle, die das Herz innerlich ein Stück weit zerbrechen können. Bringe das zu Jesus. Wenn du Kind Gottes bist, dann ist das dein Vorrecht, dass du damit zu Jesus kommen kannst. Dass du im Gebet ihm abgeben kannst. Dass du mit ihm reden kannst. Ich rufe dich auf, richte dein Herz immer wieder neu auf Jesus aus. Dass wir gemeinsam vorankommen im Glauben, dass wir die Bibel lesen, dass wir sehen, wie Gott ist und wie Jesus gehandelt hat und was wir davon lernen können. Und damit ist verknüpft die Frage, wie füllen wir unser Herz? Ja, neben diesen zerstörenden Gefühlen, die unser Herz kaputt machen können, womit füllen wir unser Herz? Was lassen wir da rein? Was für Filme schauen wir uns an? Was für Bücher lesen wir? Wieso richten unser Herz auf den Mammon, auf das Geld, auf den Besitz aus? Wie sehr geben wir uns Ablenkung hin? Worauf richtest du dein Herz aus? Was lässt du in dein Herz hinein? Oder sind es die guten Dinge, die geistlichen Dinge, die Dinge, die Gott betreffen? Sein Wort in unserem Herzen. Kolosser 3, Vers 16 könnt ihr euch noch notieren dazu. Es ist so wichtig, Gottes Wort in seinem Herzen zu haben. So wichtig, dass wir bei Jesus bleiben, dass wir erfüllt sind mit den Dingen, die er uns gibt, die er uns in seinem Wort sagt. Und mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und somit haben wir nun die eine Seite gesehen. Keine Sorge, die andere wird nicht ganz so lang sein. Die eine Seite: Götzen oder Gott. Wir haben gesehen, was Götzendienst bedeutet und wie schrecklich das hier am Beispiel des Volkes Israel ist. Götzen sind nicht, was Menschen glauben, wie sie sind. Herausgeführt, sollte vor ihnen herziehen? Niemals. Tote Materie sind sie. Das macht die Bibel uns deutlich. Und ich weiß nicht, was Israel sich dabei gedacht hat. Sie sind tot, sie sind Antigott, sie sind damit voll gegen das erste Gebot angegangen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und es ist gut, wenn du diese grundsätzliche Entscheidung getroffen hast. Für Gott. Dass du mit Jesus lebst. Dass du Jesus in deinem Herzen hast. Diese persönliche Beziehung zu Jesus hast. Lass dich von nichts und niemandem wegreißen. Bleibe gehorsam. Auf seinem Weg. Und richte dein Herz immer wieder neu auf ihn aus. Und eine Sache ist mir einfach bei dieser Geschichte noch in den Kopf gekommen. Ja, wir sind ja schnell dabei und sagen, wie konnten die so dumm sein? Ja, ich bin fast sicher, ihr habt euch das alle gefragt. Nicht heute, vielleicht ein andermal. Wie konnten die so dumm sein? Die haben doch alles mit Gott erlebt. Die haben doch Gott wirklich in ihrer Gegenwart gehabt, mit Wolkensäule und Feuersäule, mit diesen Wundern, die übermenschlich waren. Wie konnten die so dumm sein? Ich bin dann schnell bei Stephanus gelandet, der das ja quasi auch sagt. Wie könnt ihr so dumm sein? Ihr habt doch alles erlebt, was auch Jesus gesagt und gemacht hat. Ihr habt doch die Zeichen und Wunder gesehen, die im Alten Testament vorangekündigt waren. Wie könnt ihr so dumm sein und Jesus ablehnen? Und dann bin ich ganz schnell bei mir gelandet. Und bei allem Respekt darf ich euch die Frage aufstellen, oder uns: Wie können wir so dumm sein? Dass wir, obwohl wir alles wissen, obwohl wir seine Gebote kennen, dennoch nicht drauf eingehen. Dennoch manchmal bewusst sündigen. Wie kann es sein, dass wir unseren Blick, unsere Prioritäten manchmal auf so komische Dinge lenken? Wie können wir so dumm sein, wo wir doch wissen, worum es geht? Wie kann es sein, dass wir unser Herz an Dinge hängen, die vergänglich sind, obwohl wir wissen, darum geht es doch gar nicht? Wenn wir sehen, wie schnell wir bei uns gelandet sind. War ein bisschen erschreckend, muss ich sagen, und deswegen lasst uns jetzt den Blick auf den lebendigen Gott richten, dass wir ihn in unser Herz wirklich gestärkt bekommen und seine Eigenschaften. Und wir lesen ab Vers 42 in Apostelgeschichte 7. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Herr des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Gott, er ist, wie er ist. Ja, wir müssen versuchen, uns wenigstens ein bisschen hineinzuversetzen in die Gedanken Gottes. Ja, die Gedanken Gottes sind viel höher als unsere Gedanken, sagt uns Jesaja 55, Vers 8 und 9. Aber wir wollen es versuchen. Und was hat Gott hier erlebt? Gott hat hier erlebt, wie seine Braut, wie Israel Ehebruch betreibt. Wie sie anderen Göttern, wie sie anderen Götzen hinterhergelaufen sind, wie sie rumgehurt haben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist eifersüchtig, wenn da jemand anders neben ihm steht. Das sagt er ganz deutlich. Und daraus ist seine Konsequenz, dass er sich abwendet, dass er sie dahin gibt. Ausdruck seines Zorns. Und das habe ich so genannt, Gottes konsequenter Zorn. Gott war zornig. Ja, wenn wir dieses 32. Kapitel in 2. Mose ganz lesen, dann sehen wir, wie krass das ist. Dass er sich abwendet, dass er sie vernichten will, dass er nur Mose und sein Fleisch quasi weiter leben lassen möchte. Mose verhandelt ein Stück weit mit Gott. So waren es am Ende dann nur, in Anführungsstrichen, nur 3000, die sterben mussten. 2. Mose 32, 27 und 28. Und das ist Ausdruck von Gottes Zorn, dass er sich abwendet und dass er sie dahin gibt. Ja, Gott straft Sünde, indem er Menschen ihrer Sünde hingibt. Sich weiter darin zu verstricken quasi. Woran sie körperlich, seelisch zugrunde gehen. Und wo sie merken, hoffentlich, ich brauche ihn doch. Ja, auch im Römerbrief, deswegen habe ich die Stellen hier noch hingeschrieben, Römer 1, 18 bis 28, lesen wir das, wie Gott die Menschen dahin gibt. Ich brauche Jesus. Und wenn wir uns an ihn wenden, dann wird er dich retten. Gott macht ganz deutlich klar, wie er über die Sache denkt, wie da seine Gefühle quasi brodeln. Zorn. Und so sollte das Volk Israel doch ihren Göttern dienen. Sollen sie es doch machen. Ja, er gibt sie dahin, dass sie dem Herr, nicht dem Herrn, sondern dem Herr des Himmels dienen, was hier im Zusammenhang die Sterne sind. Ja, sehen wir dann in Vers 43, dem Sternbild, wie sie sich Gottes Bilder daraus gemacht haben, wie auch immer das aussah. Tote Materie. Sollen sie es doch machen. Und so zitiert Stephanus hier den Propheten Amos. Erinnert, was ihr sagt, 40 Jahre in der Wüste, habt ihr das etwa gemacht aus Israel? Dann Vers 43, ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Räfan, die Bilder, die ihr gemacht habt, sie anzubeten und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Ja, also wir befinden uns gerade bei Mose, die Geschehnisse rund um den Berg Sinai und nun baut Stephanus unter Leitung des Heiligen Geistes hier ein Zitat aus Amos ein, der Jahrhunderte später erst das aufgeschrieben hat und zeigt damit eigentlich so diese Gesamtheit auf. Da hat es begonnen mit dem Kalb und es ging immer weiter, immer wieder. Lesen wir in der Geschichte Israels, dass sie sich Götzen machten, dass die Götzen da waren, Baalsgötter und so weiter. Und so haben sie sich auch Bilder gemacht, um sie anzubeten, vor ihnen niederzufallen. Zelt des Moloch haben sie mitgenommen, Sternbild des Gottes Räfan. Sie haben es gemacht und dann sagt er noch, das mit Babylon, ja, diese Gerichtsaussage am Ende hier, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Babylon war eins der schlimmsten Dinge, die Israel bzw. das Südreich Juda erlebt hat. Sie wurden verschleppt, ganz woanders hin. Und so sagt er hier, ich werde euch weiter verpflanzen. Ich werde euch weiter dahin geben. Ich werde euch den Völkern ausliefern lassen. Ja, wir hatten das vor Habakuk ja vor 2 Wochen gesehen, wie die Babylonier kommen und Israel mitnehmen, überrennen. Und das ist Gottes Zorn. Dass er so konsequent sein muss, dass er das nicht einfach stehen lassen kann. Er ist eifersüchtig darauf, dass da jemand anders neben ihm steht. Und aufgrund seiner Heiligkeit kann er da nicht einfach ein Auge zudrücken. Gott ist, wie er ist. Und darum gehen wir nun zu Vers 44 und schauen uns da Gottes beständige Heiligkeit an. Ja, aus diesem Vers kann man ganz andere Dinge noch drüber sprechen. Ich möchte nur kurz darauf eingehen, was das mit Heiligkeit zu tun hat. Vers 44, unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hat. Gott war inmitten des Volkes da. Mose hatte am Sinai gesagt bekommen, was er zu tun hatte, wie er dieses Zelt, ja, diese Stiftshütte bauen sollte. Er hat ein Muster bekommen von Gott. Und dieses Innere nannte man Heiligtum, und dieses ganz da, wo dieser weiße Strich ist, was Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart wahrscheinlich zeigen soll, ist das Allerheiligste. Und so heilig ist Gott, dass der hohe Priester nur einmal im Jahr da hineingehen durfte. So heilig und so herrlich ist Gott. Und so kann es nicht sein, dass da einfach Sünde betrieben wird und Gott kein Auge zudrücken. Das kann er mit sich selbst nicht vereinbaren, weil er so heilig ist. Gottes Heiligkeit, einfach hier als Sinnbild, die Stiftshütte, wo Gott gegenwärtig war, wo seine Heiligkeit gegenwärtig ist, die Bundeslade, die gibt es auch so eine interessante Geschichte, werden Sie vor kurzem noch gelesen, mit dem Mann Usa, der die Bundeslade aufhalten wollte, als sie runtergefallen ist, und hat sie angefasst und er musste sterben, weil er sie angefasst hat. So heilig ist Gott, so rein, so ohne Fehler und ohne Sünde. Und das ist Gottes zweite Eigenschaft, sein Zorn, der heraufbeschwört wird, und seine Heiligkeit, die so drastisch ist. Aber bei Gott finden wir immer auch wieder diesen anderen Charakterzug. Und das schauen wir uns in Vers 45 an, was es ein bisschen zum Ausdruck bringt. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josa und bei der Besitzergreifung des Lagers der Nationen, die Gott austrieb, vor dem Angesicht unserer Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids. Und das ist, ich habe es genannt, Gottes unendliche Liebe. Dass er sie dennoch weiterführte. Dass er sie in das Land brachte, dass er treu war und sein Versprechen eingehalten hat. Dass er sie nicht komplett ihrem Schicksal überlassen hat. So sehr liebte er sein Volk. Er war treu. Er hielt sein Versprechen. Ich werde euch in dieses Land führen. Und dort hat er auch noch gehandelt, ja, dass er sie austrieb vom Angesicht unserer Väter hinweg. Gott handelt bis zum Schluss. Gottes Zorn, Gottes Heiligkeit und Gottes Liebe. Er liebt sein auserwähltes Volk so sehr, dass er um sie kämpft, dass er mit ihnen kämpft, dass er sie zurückhaben will, dass er sie bei sich haben will, dass er in ihren Herzen wohnen möchte. Das ist Gottes Liebe. Und Gottes Liebe nahm ihren Höhepunkt darin, dass Jesus Christus gestorben ist für jeden Einzelnen hier. Gottes Liebe. Und so schauen wir auf seine Heiligkeit, unumstößlich, fortwährend. Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken, wenn wir als seine Kinder sündigen. Gott hasst Sünde so sehr. Als Kinder Gottes dürfen wir gewiss sein, dass uns die Sünde vergeben ist durch Jesus Christus. Aber das gibt uns nicht den Freifahrtschein zu sündigen. Gott hasst Sünde. Jeder, der noch nicht wiedergeboren ist, der noch nicht gerettet ist, der steht unter dem Zorn Gottes, so macht uns Johannes 3, 36 deutlich. Unter dem Zorn Gottes, der in die Ewigkeit mündet, der in die Hölle mündet, der dem endzeitlichen Gericht nicht entfliehen kann. Das macht die Bibel da an dieser Stelle so deutlich. Johannes 3, 36. Da liegt der Zorn Gottes noch auf ihnen, wenn sie nicht Jesus annehmen, an ihn glauben. Schrecklich. Und wenn du mit Jesus lebst, dann darfst du sicher sein, deine Sünden sind dir vergeben. Du stehst nicht mehr unter diesem ewigen Zorn und so wirst du die Ewigkeit im Himmel verbringen bei Gott. Und für dein Leben hier auf der Erde heißt es nach wie vor, wie Gott sagt, ich bin heilig, seid auch ihr heilig. Dass wir wirklich so leben wollen, wie Jesus gelebt hat. Bei allen Schwächen, das wissen wir alle. Aber so dürfen wir uns immer wieder an diesen Jesus wenden, wenn wir wieder gefehlt haben. Wenn wir wieder gestolpert sind, dann dürfen wir wieder zu Jesus kommen. Er wird uns nicht wegstoßen. Jesus wünscht sich, dass wir uns an seinen heiligen Maßstab halten. Und die Bibel sagt uns, dass die spricht vor Zucht, wenn wir sündigen. Das ist ein Stück sein Zorn, aber vor allem ist Gottes Züchtigung seine Liebe. Hebräer 12, die Verse 5 bis 11, könnt ihr euch notieren, ist Ausdruck seiner Liebe, dass er uns zurückhaben will auf seinen Weg, dass er mit uns Gemeinschaft haben will, dass da nichts zwischen uns stehen soll, dass wir seiner Heiligkeit wortwörtlich teilhaftig werden. Wunderbare Verse, Hebräer 12, 5 bis 11. Und gerade Gottes Zucht ist eben dieser Ausdruck seiner Liebe an diejenigen, die ihm gehören. Er lässt uns nicht einfach laufen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte all das, was uns trennt, wo wir immer noch sündigen, und da steht er zwischen Gott und mir. Das betrübt diese Gemeinschaft zwischen Gott und mir, dass das weg ist. Und so kann uns nichts von seiner Liebe trennen. Das sagt uns die Bibel auch. Römer 8, 38, 39. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, wenn wir ihm gehören. Und darum ist heute die Frage, wem willst du dienen? Den Götzen oder Gott? Die Götzen, die nichts tun können, alles, was nicht Gott ist, wo man kurzsichtig denkt und sich auf Dinge eben verlässt, die hier auf der Erde sind oder darin alles investiert, oder ist es Gott, der dich gerettet hat in Jesus Christus, der dich befreit hat? Also all diejenigen, die schon mit Jesus leben, diese Frage, wie die Thessalonicher eingangs grundsätzlich mit Ja Gott, Jesus, ich möchte dir dienen, beantwortet haben, die ermutige ich heute, auf Jesus zu sehen, wirklich zu schauen, was Jesus getan hat, sich von seiner Liebe durchtragen zu lassen. Schaut einfach mal, Bible Server ist eine gute Sache, diese drei Eigenschaften Gottes an. Gebt da einfach mal Liebe ein, gebt da mal Zorn ein, gebt da mal Heiligkeit ein oder heilig. Kann man ganz viele interessante Dinge finden, wie Gott ist oder an welchen Stellen er warum ist. Sein Zorn, seine Heiligkeit, seine Liebe. Du bist gerettet, weil Jesus dein Retter ist. Und die letzten Worte an diejenigen, die vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Götzen oder Gott? Das ist die Frage. Ja, du hast heute von Gottes Eigenschaften gehört. Du hast gehört, was mit Menschen passiert, die nicht an ihn glauben. So darf ich dich an Christi Stelle aufrufen. Lass dich versöhnen mit Gott. Tritt in die Versöhnung mit Gott. Das heißt, lass dein altes Leben hinter dir und beginne ein Leben mit Jesus. Lass dich von ihm retten. Lass dir die Sünde von ihm vergeben. Die Sünde, die gegen den heiligen Gott ist. Jesus hat alles dafür gegeben. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz, damit unsere Sünde weggewischt werden kann. Dort hat er nämlich Gottes Zorn erfahren. Dort lag nämlich alle Sünde, deine und meine Sünde, auf ihn. Und das hat er für dich und für mich getan. Er hat darum Gottes Zorn, sein Gericht, die Strafe bekommen. Er ist gestorben für dich. Und gleichzeitig ist das Kreuz das Zeichen seiner Liebe, dass Gott seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Stellvertretend ist er für dich da gestorben. Denk über dieses Angebot nach, was dir gemacht wird. So ist die entscheidende Frage, diese Oder-Frage, sein oder nicht sein. Bei Gott sein oder nicht bei Gott sein. Was möchtest du?